Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Reihe Carmen fragt nach. Mein Name ist Alexander Schulze, ich bin bei Carmen für die Fragen zum Wald, zum Holz und zur Holzverwendung im Bauwesen zuständig. Mit dieser Folge spüren wir der Faszination Holzhandwerk, genauer dem Schreinerhandwerk nach. Als Gesprächspartner begrüße ich heute den Schreinermeister Michael Krems und die Schreinerin Eva Haselbeck von der Möbelwerkstätte Krems. Grüßt euch.
Servus. Schön, dass es geklappt hat. Willkommen.
Danke, dass wir da sind, Eva. Michael, wir sind jetzt hier in deinem Betrieb und da drängt sich natürlich als erstes die Frage auf, wie lange du selber schon Schreiner bist und wie du mit wenigen Worten wohl deinen Betrieb beschreiben würdest.
Okay. Schreiner bin ich schon ziemlich lange. Begonnen habe ich das Ganze mit 18 Jahren. Eine Ausbildung in Straubing. Nach der Ausbildung habe ich erstmal passiert. War in der Welt, habe mir alles Mögliche angeschaut. Bin dann wieder zum Schreinerhandwerk zurückgekehrt. War ein bisschen im Entwicklungsdienst und habe dann von 2004 bis 2006 Meisterschule besucht. In Ebern war eine sehr spannende Zeit. War dann nochmal kurz im Angestelltenverhältnis im hochexklusiven Yacht- und Innenausbau bei der Firma Lohr und habe mich dann 2007 selbstständig gemacht.
Spannender Lebenslauf.
Ja, hat sich ein bisschen was getan in der ganzen Zeit und war sehr interessant.
Ich glaube, das zeichnet auch Schreiner aus, dass die gerne über ihren eigenen Tellerrand hinaus schauen.
Ja, das glaube ich, schadet keinem Betrieb, nicht nur den Schreiner nicht, sondern auch anderen Gewerken, dass sie mal ein bisschen mehr sehen und sich ein Bild machen können und nicht nur ihr eigenes Süppchen kochen.
Was fasziniert dich an diesem Schreinerberuf oder was begeistert dich da dafür?
Was mich begeistert, ist der ganze Ablauf. Das Holz natürlich, mit Holz zu arbeiten, ist ein schöner, warmer Werkstoff. Macht nachher viel Spaß. Wir sind da ziemlich vielseitig und arbeiten nicht nur mit Holz, sondern wir haben ja diverse andere Werkstoffe, die wir auch verarbeiten, ob es Metall ist, ob es Glas ist, verschiedene Schichtstoffe. Ja, ist sehr vielseitig. Und in meinem Beruf oder in unserem Beruf macht es halt wahnsinnig viel Spaß, etwas herzustellen, mit dem Kopf zu arbeiten, mit den Händen zu arbeiten, am Schluss ein fertiges Produkt und einen glücklichen Kunden zu sehen und macht einfach Spaß. Wir dürfen natürlich begleiten vom ersten Gespräch über eine Skizze bis hin zum Plan von der Fertigung, was natürlich viel Spaß macht, im Team zu arbeiten, bis hin zur Montage. Und das ist sehr vielseitig und ja, interessant.
Ist denn die Möbelfertigung ist ja, ich sag mal, handwerkliches Wissen, das muss man machen. Der Möbelentwurf zeichnet ja dann letztendlich die einzelne Firma aus, zeichnet euch dann ja aus. Ist denn da, wo man sagt, da gibt es jetzt bestimmte Merkmale, die eure Möbel auszeichnen, oder ist einfach, man arbeitet vor sich hin, so wie es der Kunde möchte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Na, ich denke schon, dass wir unsere Handschrift dem Möbel aufdrücken und unsere bestimmten Entwürfe natürlich dem Kunden auch vorstellen. Und unsere Handschrift ist einfach mal eine klare Linienführung, zeitlose Möbel zu bauen. Nichts, was man sich schnell abschaut. Also nicht jedem Trend zu folgen, sondern wirklich das Beste rauszuholen. Ein Möbel dauerhaft sehen zu können mit dem entsprechenden Nutzen.
Das ist eigentlich ziemlich genau das, was ich dich mit der nächsten Frage fragen wollte. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja da auch eine gewisse Rolle in dem, was du gerade gesagt hast. Aber welche Möglichkeiten habt ihr noch? Weil Carmen steht ja nun mal für das Thema Nachhaltigkeit und nicht so ganz umsonst sind wir ja heute hier bei dir. Also wie kann man sich das denken, Thema Nachhaltigkeit und Möbelentwurf?
Ja, ich denke, dass ich, wie ja gerade schon angesprochen habe, das zeitlose Design und somit die Langlebigkeit des Möbels, die Qualität ist wahrscheinlich das Nachhaltigste, was wir machen können. Nicht, dass man Möbel nach 2, 5 Jahren wieder rausschmeißt aus seinem Haus, nur weil der Trend der andere ist. Wir versuchen eben die Möbel so schlicht und schön zu bauen und mit dem entsprechenden Nutzen, dass man lange was davon hat. Wir verwenden natürlich auch verschiedene Materialien, versuchen Massivholzmöbel, wenn es geht, ausschließlich zu ölen, zu wachsen, diese Produkte mit einfließen zu lassen, um vernünftige Möbel einfach auf den Markt zu bringen.
Ja, wird ja ganz oft beim Möbeln zweimal hinter die Fassade geguckt und dann sieht man, es ist alles Spanplatte. Ist das einfach per se böse? Ich glaube nein, aber wie sieht das der Fachmann? Also wie schätzt du das ein?
Wie schätze ich das ein? Ich denke, dass jedes oder fast jedes Material seine Berechtigung hat. Es kommt ja immer darauf an, welchen Einsatz man damit verfolgt. Ich kann nicht alles aus Massivholz bauen. Ist zwar schön, es ist das Schönste für einen Schreiner, einen Stamm zu haben, da die Holzauswahl zu treffen und dann eine schöne Bank, einen schönen Tisch zu bauen. Aber es ist ja nicht für jeden Einsatz gerechtfertigt. Das ist einmal eine Preisgeschichte, ist natürlich höherpreisig, ist klar, wenn der Kunde bereit ist, dafür das Geld in die Hand zu nehmen, ist das okay. Aber es gibt natürlich auch andere Materialien, mit denen man spielen kann. Schöne Furnierabwicklung zum Beispiel auf einem Möbel, dass man das schön schlicht hält, ist schon interessant und spannend. Somit kann man natürlich ein ganz zeitloses Möbel bauen, das lange seine Ästhetik bewahrt.
Hat sich da die Kundenanforderung geändert in der letzten Zeit? Also genießen die Kunden das wieder, was Echtes vom Schreiner in der Hand zu halten? Oder ist das schon immer Thema, bleibt das Thema? Oder wie denkt man sich den Kunden?
Die Kundenanforderungen haben sich geändert im Laufe der Zeit und auch die Kunden haben sich geändert. Den Schreiner leistest du dir. Wir sind ja nicht unbedingt im günstigen Sektor unterwegs und den Schreiner musst du dir wirklich leisten können. Das ist nicht so wie bei vielen anderen Gewerken. Wenn eine Heizung kaputt ist, musst du das reparieren lassen. Wenn ein Auto kaputt ist, musst du das reparieren lassen. Und den Schreiner, den sparst du dir und leistest du dir. Also sprich, es geht nicht für jeden. Dabei muss man natürlich auch wieder differenzieren. Fensterbauer, Türenbauer, Bauschreiner ist etwas ganz was anderes, als was wir machen. Wir sind ja nur im Innenraum tätig, also sprich nur bei den Möbeln. Und da gibt es natürlich inzwischen ganz viele Alternativen zum Schreinerhandwerk. Wir bauen natürlich Einzelstücke für den Kunden und versuchen da das Beste rauszuholen. Und damit haben wir natürlich auch ein Kundenklientel, das etwas besser situiert ist und auf das wir setzen.
Mhm. Also Handwerk, Klammer, Tradition, Ausrufezeichen. Trotzdem geht es ihr mit der Zeit, trotzdem passiert ja bei euch was. Die Möbelfertigung ändert sich, klar, der große Schritt vom Massivholz auch zu den Spanplatten oder auch zu den anderen Plattenwerkstoffen. Aber wo spielt sich Innovation im Schreinerhandwerk ab?
Ich glaube, dass man das nicht für alle Betriebe gleich sagen kann. Für uns ist einmal die Tradition eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben, ich durfte viel lernen von alten Meistern in Anführungszeichen, macht Spaß, da einfach mal zuzuhören und die ganzen Techniken zu erlernen. Innovation, wir gehen vielleicht ein bisschen andere Wege wie andere Firmen. Wir schauen, dass wir nicht zu viel in die Werkstatt investieren, sondern suchen uns Partner, damit wir das ganze Spektrum des Schreinerhandwerks mit höchster Qualität beliefern können. Wir lassen zum Beispiel auch viel produzieren nach unseren Plänen. Haben wir die Vorteile, dass wir sehr verschnittarm arbeiten können. Korpusproduktion zum Beispiel, gut für die Mitarbeiter, dass sie die ganzen Platten nicht heben müssen. Wir haben keinen Verschnitt, wir haben perfekte Möbel, die wir bekommen und wir machen die Hülle erst rundherum. Also wir veredeln dann sozusagen. Wir brauchen nicht jede Maschine, das sind einfach nur Riesenkosten. CNC-Maschine im Haus bringt in unserer Betriebsgröße meiner Ansicht nach nichts. Das Ding muss laufen und wir vergeben halt solche Sachen. Wir schauen, dass wir gute Architektur liefern und erkundigen uns dadurch und versuchen, dass wir ein tolles Betriebsklima haben und das ist unser Weg dahin.
Ein tolles Betriebsklima ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Ne? Wie geht das? Also Thema Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung vielleicht auch ein Stück weit, wobei Bindung sich etwas seltsam anhört. Aber wie ist die Zukunft? Also wie geht es weiter? Sowohl im Handwerk als auch wie schaffen wir es oder wie schafft ihr es, auch neue Mitarbeiter zu finden? Also sind die jungen Leute leicht zu faszinieren für das Thema Holzbau oder ist das kompliziert?
Es ist nicht so einfach, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Speziell in dieser Größe. Wir brauchen jetzt keinen nicht unbedingt ein Handlanger bei uns im Betrieb, dafür sind wir zu klein. Wir brauchen gut ausgebildete Leute, wie man Eva sieht und Markus, die ihren Job wahnsinnig gut machen, hatte ich wahnsinnig viel Glück. Ja, die Lehrlingszahlen sind die letzten Jahre wahnsinnig zurückgegangen, stark zurückgegangen. was etwas traurig ist. Es gibt schon viele Leute, die den Schreinerhandwerk zu begeistern sind, aber sich oft einmal was ganz was anderes dann darunter vorstellen. Wenn man sieht, Eva hat ein gewisses Alter erreicht. Wir haben jetzt sogar jemanden aus letzte Woche zum Vorstellungsgespräch gehabt, in einem auch schon reiferen Alter. Das ist für uns jetzt wichtig. Wir brauchen natürlich aber junge Leute, die dafür den Beruf zu begeistern sind. Allerdings sind natürlich auch die Aussichten in Sachen Verdienst nicht unbedingt die besten. Also wenn man sagt, das Ganze mit BMW oder Industrie vergleicht oder einem Computerjob, kann man wesentlich mehr verdienen. Allerdings haben wir einen schönen Beruf.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also das, was du vorher gesagt hast und erzählt hast, über diese Faszination aus dem Werkstoff, über das, wie man neue, über das auch, wie man sich langweilige Arbeiten leicht machen kann, wie man mit den Kunden umgeht, das hat ja eine ganz andere Faszination. Also das beeindruckt. Ja.
Hat eine Faszination, wie vorher schon kurz mal erwähnt, es entsteht hier was im Kopf beim Gespräch und man kann das Ganze dann ja bis zur Spitze treiben. Man sieht die ganzen Abläufe in einer Werkstatt, das heißt eigentlich vom Baum bis zum fertigen Möbel mit den Händen was zu schaffen, am Abend heimzugehen, zufrieden nach Hause zu gehen, weil man einfach am Ende des Tages sieht, was man den ganzen Tag geleistet hat.
Bestimmt mit einer anderen Faszination als den Computer auszuschalten, ist es, die eigene Werkstatt zuzusperren.
Definitiv. Ich bin auch lieber in der Werkstatt als im Büro, ja. Weil bei mir die Kombination ja eigentlich ganz gut ist.
Klasse. Gibt es Ziele? Gibt es was, wo du hin möchtest mit deinem Betrieb?
Ziele? Weiter so gut zusammenarbeiten mit einem tollen Team. Weiter so machen, erstmal durch die ganzen Krisen durchzukommen, die wir die letzten Jahre hatten oder haben. Nicht immer ganz einfach. Da hat sich ganz schön was gerührt bei uns. Aber ich denke, das schaffen wir ganz gut. Und Ziel ist wieder, vernünftig, schön arbeiten zu können.
Danke, dass du halt so viel Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Jetzt müssen wir ja mit der Eva uns unterhalten. Ich meine, so bin ich ja letztendlich auf das Carmen auf euch aufmerksam geworden, weil du ja, Eva, ausgezeichnet wurdest mit deinem Gesellenstück. Gratulation dazu.
Vielen Dank. Ja.
Du bist eine junge Frau, du arbeitest in einem Beruf, der landauf, landab als männlich bezeichnet wird. Der Schreiner geht jedem leichter von der Lippe als die Schreinerin.
Das stimmt, ja.
Nervt dich das?
Nein. Also ich sage tatsächlich von mir selber, weil es leichter von der Lippe geht auch oft, ich bin Schreiner.
Ja.
Und dann Rin.
Schreinerin. Genau. Dieses Gesellenstück, erzähl mal ein bisschen was dazu. Warum ist das wohl ausgezeichnet worden? Warum hat dir das den Preis eingebracht? Und welchen Preis hat es da vor allen Dingen eingebracht? Das kennen ja unsere Hörer nicht.
Also der Preis war vom Fachverband ein Preis für das flexible Möbel. Das war das Überthema der Ausstellung und der Sonderschau. Ich glaube, ausgezeichnet wurde es wegen der hohen Flexibilität und wegen dem Gesamtkonzept, das dahinter steht. Es ist nicht nur ein Möbelstück, sondern ein Stück, das einfach ein ganzheitliches Design verfolgt.
Erinnert jetzt wieder ganz stark an das, was der Michael vorher gesagt hat, dieses Werden, dieses Denken, wofür braucht man was, wie geht es dann weiter mit dem Kunden oder in dem Fall mit der Aufgabe, sich zu identifizieren und dann dahin zu finden.
Ja, richtig. Ja. Also hinschauen, was gebraucht wird, ja. Und das dann von A bis Z dann auch ausführen. Ja, genau.
Wie lange arbeitet man an einem Gesellenstück? Ist das eine lange Aufgabe? Dauert das die ganze Gesellenzeit? Also, naja, gut, Gott sei Dank nicht.
Nein, es ist Teil der Abschlussprüfung beim Schreiner. Okay. Und man arbeitet praktisch natürlich so lang, wie auch der Prüfungsausschuss vorgibt. Okay. Diesen Zeitraum, diese Stunden darf man nicht überschreiten. Allerdings die Vorbereitungszeit und die Planungszeit, ich sag mal, ein kreativer Kopf, der arbeitet nahezu 24/7 vermutlich. Ich glaube, dass man die reale Arbeitszeit an dem Stück nicht messen kann.
Beschreib uns einmal ein bisschen dein Stück. Also du hast gesagt, es ist flexibel, es hat verschiedene Einsatzmöglichkeiten. In welchem Bereich kann man es einsetzen und wie hast du das dann realisiert? Also gibt es irgendwelche Details oder eine Technik, wo du sagst, das ist jetzt genau das und das fasziniert dich vielleicht auch an dem Ding?
Also grundsätzlich ist es ein Möbelstück für Kinder und Eltern. Es ist eine Wickelkommode im ersten Lebensabschnitt des Kindes und kann dann später zum Kinderkleiderschrank umgewandelt werden. Mit wenigen Handgriffen, auch ohne Werkzeug und ohne zusätzliche Bestandteile. Also jedes Bestandteil der Wickelkommode wird später dann auch im Kleiderschrank wiederverwendet, teilweise mit einer anderen Funktion. Das ist schon mal eine Faszination. Das war mir auch ganz wichtig, dass jedes Teil einfach seine Aufgabe behält oder verändern kann. Nichts überflüssig wird, nichts wegkommt, nichts dazu muss.
Ich höre schon wieder das Wort Nachhaltigkeit da mitschwingen. Ist das reiner Zufall oder war das auch Teil deiner Idee von dem Ganzen?
Nein, das ist natürlich auch Teil der Idee, weil gerade im Bereich der Kindermöbel ist, Kinder wachsen unglaublich schnell raus, entwickeln andere Interessen, andere Vorlieben, selber einen eigenen Geschmack. Und mir war es eben ganz wichtig, ein Möbelstück zu entwerfen, das möglichst lange eingesetzt werden kann. Und da ist natürlich, spielt da die Nachhaltigkeit eine große Rolle. Sowohl bei der Auswahl der Materialien schon, dass die Qualität auch so gestaltet ist oder dem entspricht, dem Zeitraum entspricht, dem es dienen soll. Und dann natürlich auch im Design, klar. Das muss man lange anschauen können. Wollen.
Wollen.
Wollen, ja.
Das heißt, du hast auch Kinder?
Ja. Ja. Richtig. Auch nicht ganz. Also natürlich waren die auch im Entwurf mit einbezogen, weil man weiß ja, was die Kinder alle so mit Möbeln anstellen. Und klar ist dann ein Griff auch so konzipiert, dass das Kind weder mit der Hand drin stecken bleibt, noch den als Aufstiegshilfe benutzen kann.
Also es ist mehr als nur ein Möbel. Ja. Aber leider kein Klettergerüst eben noch.
Ja. Noch nicht. Noch nicht, aber
Stufe 3.
Work in progress, ja.
Klasse. So, muss man sich das alleine ausdenken oder hat man da die Unterstützung vom Betrieb oder vom Ausbilder oder ist man da völlig auf sich allein gestellt? Ich frage deshalb, weil ja mir das Arbeiten als solches im Team ja doch eine Eigenschaft ist, die man ja gerade haben will. Also wird das auch schon gefragt oder ist das momentan in den Ausbildungsausordnungen noch nicht gefragt?
Also grundsätzlich ist das Gesellenstück ein Stück, das man in Alleinarbeit anfertigen und auch planen sollte. Allerdings ist der Rückhalt oder das Gespräch im Team in der Werkstatt dann tatsächlich, das ist essentiell für das Ganze. Also sei es die Konstruktion, ob das überhaupt so funktioniert, wie man sich das vorstellt, als auch die Idee. Also wir waren da ganz viel im Gespräch und haben miteinander auch wieder weitergedacht und das ist ganz, ganz wichtig. Auch der Austausch mit den Kollegen in der Berufsschule, auch mit den Berufsschullehrern, das war natürlich auch super spannend, weil gerade dieses Gesellenstück eben durch das ganze Konzept auch schon während der Planung Aufsehen erregt hat.
Schön.
Und Diskussion, und das ist gut, weil das bringt voran.
Klasse. Du bist als Geselle hier. Was kannst du tun oder was würdest du sagen, Mensch, was können wir gemeinsam tun, damit noch mehr diese Faszination Holz finden? Wie können wir noch mehr Leute zum Schreiner oder generell zum Holz bringen? Dein Tipp.
Mein Tipp? Ja, so über den Beruf zu sprechen, wie man auch erlebt. Also gerade hier im Betrieb, also das Klima ist gut, die Erwartungen sind hoch, die Herausforderungen sind spannend und das erzählt man natürlich. Ja. Und ich merke schon, dass das auch oft begeistert und gerade Menschen, die eigentlich im eigenen Beruf gar nicht so motiviert sind, die kann man schon sehr leicht erreichen damit.
Und dann machen, ne?
Und dann machen. Also ganz oft kommt es, wenn jemand hört oder mitkriegt, ich bin Schreinerin, kommt ganz oft, oh, das wollte ich als Kind auch machen. Also viele sagen das, ja.
Toll. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch da Zeit genommen habt, aus eurem Arbeitsalltag zu erzählen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den einen oder die eine andere ansprechen, dass wir noch mehr Schreiner bekommen, noch mehr diese Faszination fürs Holz und dass wir noch künftig noch mehr das Thema Nachhaltigkeit auch in den Möbeln sehen, keine Wegwerfmöbel mehr irgendwo am Straßenrand stehen müssen, die nach einem Jahr dann draußen beim Sperrmüll landen, sondern künftig noch mehr eure Möbel. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Vielen Dank.